Erinnerung, die ich eigentlich an meine Kindheit, an meine frühe Kindheit habe, ist die an den 19. Dezember 1934. Da wurde nämlich mein Vater morgens um 5 Uhr von einer Horde SA-Leuten aus dem Bett geholt und eingesperrt. Er verschwand für 4,5 Jahre im Konzentrationslager in Esterwegen. Esterwegen, weiß ich nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, eines der ersten Konzentrationslager, in die die Nazis ihre Gegner gebracht haben, in denen Karl Ossietzky Torturen unterworfen wurde und so weiter. Mit ihm zusammen wurde eine ganze Gruppe von Antifaschisten aus dem Landkreis Pinneberg verhaftet, etwa 30, darunter zwei meiner Onkel. Der eine war nach 3 Jahren tot, der andere wurde später zu 6,5 Jahren Zuchthaus verurteilt und ein Freund meines Vaters, der nach dem Offiziersputsch von 1944 wieder verhaftet wurde und dann mit der Capacona in der Ostsee versenkt wurde, mit diesem KZ-Schiff, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. 1939 kam mein Vater, er hatte diese Geschichte überlebt, dann nach Hause, stand unter Polizeiaufsicht, musste sich zweimal in der Woche bei der Polizei melden, wie das so üblich war, und wurde dort, wie ich viel später, erst nach 1945 erfuhr, dann auch unter Druck gesetzt, dass er unter gar keinen Umständen darauf einwirken sollte, dass ich mich negativ am deutschen Jungvolk beteilige. Denn der Eintritt in das deutsche Jungvolk stand 1940 bevor. Da hatte ich meine 4 Jahre Grundschule hinter mir, wechselte in die Mittelschule, die mit einer 10-Klassenschule, die hieß damals Mittelschule, endet mit der sogenannten mittleren Reife. Und das war das Optimum, was erreicht werden konnte. Ich wäre vielleicht ganz gerne zur Oberschule gegangen. Das war finanziell absolut nicht machbar. Für die Mittelschule aber kriegte mein Vater mit Unterstützung des Rektors dieser Schule für mich eine Schulgeldermäßigung, sodass ich das dort absolvieren konnte. Ja, wurde 1945 Ostern, also kurz vor Kriegsende, offiziell konfirmiert. Muss mich heute noch über meinen Pastor ärgern, ein 80-jähriger, sehr seriöser, netter Herr, bei dem ich so furchtbar wenig gelernt habe, wenn ich zum Konfirmandenunterricht ging. Ich weiß nicht, warum er uns nicht beigebracht hat, dass das Kreuzigen zum Beispiel eine gängige Hinrichtungsart im alten Rom war. Das war das Mindeste, was er hätte eigentlich zu der biblischen Geschichte dazu erzählen sollen. Na gut, Professor Krüger hat in Vorbereitung auf das heutige Treffen darauf hingewiesen, dass er ganz gerne hätte, wenn man auf bestimmte Daten eingeht, also die so Wendepunkte in der Nachkriegsgeschichte darstellen. Und die erste Frage war, was empfanden Sie 1945? Da muss ich sagen, 1945 war für mich und für meine Familie natürlich ganz eindeutig der Tag der Befreiung. Nicht der Tag der Niederlage oder der Tag des Zusammenbruchs, oder man hat viele andere Vokabeln gehabt, die so von den Deutschen, 90% der Deutschen in dieser Zeit benutzt wurden. Ergänzen möchte ich vielleicht noch, dass ich schon vor 1945 Kontakt bekommen hatte zu einem russischen Mädchen, die mit 16 Jahren aus der Gegend vom Asowschen Meer nach Deutschland verschleppt wurde mit vielen solchen Fremdarbeiterinnen, die mit meinem Vater im Betrieb, er hat ja dann gearbeitet, als er nach 39 wieder zu Hause war, zusammen gewesen ist und die eines Tages bei uns an der Haustür war und sich erkundigte, wo denn nun der Genosse Christen wohl eigentlich abgeblieben ist und ob es den noch gibt, hier, nachdem er zu dem Bewährungsbataillon 999 eingezogen war, nachdem die deutsche Wehrmacht bei Stalingrad die Jagge vollgekriegt hatte, wurden nämlich alle die ehemaligen Häftlinge, die bis dahin einen sogenannten blauen Schein hatten und auch damit auf Dauer wehrunwürdig waren, nun für bedingt wehrwürdig erklärt und dann schnell eingezogen, und zwar in dieses berüchtigte Bewährungsbataillon 999. Es gibt darüber ein interessantes kleines Büchlein, das heißt Die mit dem blauen Schein, 1982 in Berlin erschienen. Dieses Mädchen, die Brigitte, die Russin, sprach sehr gut Deutsch, hatte also zu Hause in der Schule Deutsch gelernt und die hatte einen Freund in dem Arzneimittelbetrieb, in dem sie dort tätig sein musste, gefunden. Und das war ein deutscher Halbjude, der von der Betriebsleitung, naja, vor dem Schlimmsten bewahrt worden ist. Der war Arzt von Beruf. Und weil man den für die Durchführung der Tierexperimente bei der Forschung in dem Arzneimittelbetrieb brauchte. Diese beiden Leute lernte ich also schon vor 1945 kennen und erst recht nach 1945. Und als Dritter in diesem Bunde, die beiden kümmerten sich nach 1945 dann sehr um mich, kam ich mit einem jungen Engländer ins Gespräch, mit John Mailer aus Edinburgh, den ich abends auf dem Elbdeich da sitzen sah, mit Tränen in den Augen. Er litt unter Heimweh ganz fürchterlich, weil ihn die Gegend so sehr an seine schottische Heimat erinnerte. Und ich habe mein ganzes meine Englischkenntnis aus der Schule zusammengenommen und mit ihm ein Gespräch angefangen. Und Hans Brender, dieser Arzt, hat uns, den Engländer und die Russin und mich, abends zu sich in seine Behausung eingeladen. Und wir haben einmal wöchentlich, meistens mittwochs, Diskussions- und Gesprächsrunden geführt. Wobei ich sagen muss, dass der Hans Brender einen Linkstrend bekommen hatte durch die faschistische Verfolgung. Und als seine Mutter, die Jüdin, aus der holländischen Emigration zurückkam und ihr Haus wieder bekam in Krefeld, welches natürlich enteignet war, hat er im Garten Bücher wieder ausgegraben, die dann nach Schleswig-Holstein geholt wurden und die wir gelesen haben. Anna Segers, Albert Miles und so weiter. Literatur, von der ich bis dahin natürlich gar nichts wusste. Diese Geschichte war für mich außerordentlich prägend, die Bekanntschaft mit diesen Leuten. Und John, der Engländer, hatte sich als ganz junger Mann freiwillig in England zur Armee gemeldet, weil er eine jüdische Freundin hatte und die wollte unbedingt vor dem Eindringen der Deutschen nach England beschützen. Deswegen war der Soldat geworden. Nach 1945, als die Engländer da waren, ich habe übrigens das so in Erinnerung, dass die sich außerordentlich kulant und angenehm benommen haben. Ich glaube, wir in der britischen Zone sind am besten davon gekommen nach 1945. Die Engländer waren Gentlemen. In der meisten Hinsicht erkannte ich das so. Machte sich dann aber in dieser Kleinstadt doch eine Gruppe von Leuten auf, die eine rote Arbeiterwehr bildeten. Das waren vorwiegend Sozialdemokraten, Kommunisten waren ja kaum da, die waren alle eingesperrt. Und die versuchten dann ein bisschen Politik zu machen, wandten sich an mich, weil ich nun, wie sie meinten, zu ihnen gehörte, wegen der Geschichte meines Vaters. Und so geriet ich in die Fänge, sagen wir mal, linker Kräfte. Dann war 1945 natürlich meine Mittelschule geschlossen. Ich hatte eigentlich noch ein Jahr vor mir. Und die Engländer ordneten an, dass alle Jugendlichen meines Alters entweder auf dem nahegelegenen Fliegerhorst für die Engländer Kartoffeln schälen mussten oder sowas, oder wenn sie keine andere Arbeit nachweisen konnten. Ich begann als Laborhilfskraft bei den Nordmarkwerken zu arbeiten, dem Arzneimittelbetrieb, von dem eben schon die Rede war, und kriegte in diesem Betrieb nun Kontakt zur produktiven Arbeit in einem Betrieb und kam ins Gespräch mit Leuten, die ihre Gewerkschaftstätigkeit von vor 33 meinten, wieder aufnehmen zu können, und mit ehemaligen Sozialdemokraten und mit ehemaligen weiter links stehenden Kommunisten, wie gesagt, waren kaum da in dieser Zeit. Dann fingen die Parteien an, sich zu formieren. Ich habe Schulungsabende der KPD besucht. Und so weiter. So rutschte ich 1945 als 16-Jähriger in die Politik und wurde 1952, Sie werden es nicht glauben, Gastdelegierter der KPD aus Schleswig-Holstein für den 5. Parteitag der SED in Berlin. Wir sind bei Lübeck illegal über die Grenze geschleust worden von einer Frau, die in Lübeck-Schutow wohnte. Die hat uns durch ein Kartoffelfeld geschleust und auf der anderen Seite standen dann irgendwelche sowjetischen Patrouillen, die uns auf LKWs verluden und irgendwo auf einen Zug, und wir fanden uns dann nach einer fürchterlichen Fahrt in Berlin wieder. Haben dann diesen Parteitag besucht, an dem vieles mich grenzenlos abstieß. Vieles an diesem Arrangement auf diesem Parteitag war so ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Das Auftreten uniformierter FDJ-Gruppen oder der Einmarsch der kasernierten Volkspolizei oder so etwas. oder das Auftreten von Gesangsgruppen, von den jungen Pionieren und so. Das war mir alles zu uniform. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Das war die eine Seite. Die andere war aber die Rede von Walter Ulbricht. Da sprach er über den Aufbau der Flotte für die DDR, die ja inzwischen gegründet worden war. Und darüber, dass schon also eine Reihe von Schiffen da sind und dass die Handelsflotte sich weiterentwickelt wird. Aber auf den Aufbau leistungsfähiger Häfen an der Ostseeküste der DDR wollen wir verzichten, weil wir der Meinung sind, wenn unsere Flotte voll funktionstüchtig ist, stehen uns die leistungsfähigen Häfen in Hamburg, Kiel und Bremen wieder zur Verfügung. Es sprach also aus ihm eine ungeheure Zuversicht in der Richtung, dass die Spaltung Deutschlands bald überwunden sein könnte. Und das imponierte mir, das muss ich sagen. Dann habe ich 1947 das letzte Schuljahr gemacht, die Schulen wurden wieder eröffnet, ich schloss mit der mittleren Reife ab und mein Betrieb, in dem ich das eine Jahr als Hilfskraft gearbeitet hatte, stellte mich nun als Laborantenlehrling wieder ein. Ich hatte dadurch eine um ein Jahr verkürzte Laborantenlehrzeit, die sonst 3,5 Jahre betrug. Ich wurde dann Chemielaborant und die Arbeit machte mir unendlich viel Spaß. Eines Tages schickte mich mein Chef nach Hamburg ins Physiologische Institut der Universität und ich sollte dort in einer Bibliothek irgendetwas nachlesen für irgendeine Forschungsaufgabe. Mit Eiweiß zusammen will ich nicht darauf eingehen. Und ich kam zurück und habe ihm darüber über meine Reise nach Hamburg einen Bericht abgeliefert. Er hatte das vorbereitet, die Bibliothekarin hatte das Buch, in dem ich etwas nachlesen sollte, herausgelegt und so eines. Und wie er meinen Bericht gelesen hat, hat er zu mir gesagt, Helmut, du müsstest studieren. Und das hat sich in mir festgesetzt. Das war für mich ja völlig undiskutabel. Ich stammte aus einer Arbeiterfamilie und dann noch aus einer Verfolgten. Und in meiner ganzen Familie und in meinem ganzen Umfeld gab es nicht einen einzigen Akademiker. Und wenn es nicht einen einzigen Akademiker gibt, gibt es auch entsprechend weniger Bücher in einem solchen Umfeld. Ich bin da schon der Meinung, der Mensch ist doch ein Produkt seiner Verhältnisse. Man wird geformt, wenn einen das auch nicht freispricht von der Verantwortung, die man für sein eigenes Leben hat. Die andere Seite der Medaille. Insofern denke ich natürlich, dass ich als der Sohn einer solchen Arbeiterfamilie in vieler Hinsicht anders denke, als der Sohn einer Gutsbesitzerfamilie, die, auch wenn sie enteignet wurde, immerhin gewährleisten kann, dass der Sohn selbstverständlich dem Abitur zugeführt wird und zum Studium kommt schon 1946 und so etwas. Da gibt es also von a priori fundamentale Unterschiede. Und, aber es war ja unmöglich, wie sollte das mit dem Studium gemacht werden? Ich hatte ja nicht mal Abitur. Aber mein Chef, der Chef des Betriebes, hatte dann 1949/50 wieder Beziehung zu einem Arzneimittelbetrieb in La Paz in Bolivien. Das ist ein Betrieb, der während des Krieges aus deutschen Händen enteignet wurde und in Staatseigentum überführt wurde. Jetzt war er nach dem Krieg privatisiert und das Unternehmen La Paz wollte Arzneimittelrohstoffe aus Deutschland, aus Westdeutschland in diesem Fall, importieren und sie dort zu Pillen und Ampullen und so weiter aufarbeiten und brauchten dazu einen, der so etwas kann. Und ich konnte sowas. Und da meinte mein Chef, er würde mich da gerne hinschicken. Und diese Firma in La Paz, die Tugeria Enti, schickte mir einen 5-Jahres-Vertrag, der mir zunächst mal außerordentlich verlockend erschien. Aber dann muss ich sagen, wie ich das Gesicht meiner Mutter sah, ob dieses Vorhabens, dass ich ihr und mir das nicht antun konnte. Also es überwog einfach die Angst vor dem Heimweh. Sie müssen bedenken, es gab ja keinen Flugverkehr. Ich sollte also mit dem Schiff nach Arica an einen chilenischen Pazifikhafen gebracht werden, dann mit dem Zug durch Chile bis an die Anden und dann mit einer Eselskarawane über die Anden nach Bolivien. Das war 1950 geht es ja, die Verkehrsbedingungen. Ich habe das auch nicht gemacht, obwohl der Vertrag außerordentlich verlockend war. Und dort hätte ich in den 5 Jahren Geld verdienen können, bildete ich mir ein, dass ich anschließend mir hätte irgendwie ein Studium ermöglichen können. Es ist ein Kollege von mir dann dorthin gegangen, als ich ablehnte. das alles mit dem Geld verdient ist nichts geworden, denn die Bolivianer besaßen damals die Unverschämtheit, die Zinngruben zu verstaatlichen, was die Amerikaner ihnen, wie das so üblich ist, ganz fürchterlich übel genommen haben und den Wirtschaftsboykott verhängt haben. Und es ging 1950 Bolivien so wie vielen anderen solchen halbkolonialen Staaten in den letzten 50 Jahren unter dem Einfluss der Amerikaner. Dann ergab sich aber eine ganz andere Chance. Dann stellte ich nämlich fest, dass in Hamburg eine Aufnahmeprüfung der Arbeiter- und Bauernfakultät der Humboldt-Universität in Berlin abgehalten wurde. Und zu dieser Aufnahmeprüfung habe ich mich beworben. Wobei die KPD natürlich ihre Hände im Spiel hatte. Die ganze Veranstaltung fand statt im damaligen Verlagshaus der Hamburger Volkszeitung. Das war die KPD-Zeitung in Hamburg mit einer auflagenstarke Zeitung. Und dort habe ich mich dieser Aufnahmeprüfung unterzogen. Der Direktor der Berliner ABF war dahin gekommen, ließ uns einen Aufsatz schreiben, wie stelle ich mir den Kampf um die Wiedervereinigung meines Vaterlandes vor. Es war ein Mathematiker dabei, wir mussten Mathematikaufgaben lösen und noch einiges andere. Und es waren ungefähr 30 junge Leute in meinem Alter, die an dieser Aufnahmeprüfung der Berliner Universität in Hamburg teilgenommen. Das ist heute unvorstellbar. Das war schon vor 30 Jahren unvorstellbar, dass sowas über die Zonengrenzen hinweg in dem gerade eben erst gespaltenen Deutschland 1950 noch möglich war. Dann hörte ich längere Zeit nichts und im September kam der Bescheid, dass ich angenommen worden sei. Und am 9. Oktober 1950 habe ich meine Koffer gepackt und bin guten Mutes nach Berlin gefahren. Mit einem Interzonenpass der britischen Militärbehörden, den man damals brauchte, in die sowjetische Zone, das heißt nicht in die sowjetische Zone, nach Ost-Berlin, denn ich kriegte nur eine Aufenthaltsgenehmigung für den demokratischen Sektor von Groß-Berlin. Den durfte ich auch nicht verlassen. Ich hatte später eine Freundin, meine spätere Frau, mit der wollte ich mal nach Angermünde fahren, 60 Kilometer nördlich raus aus Berlin. Da haben sie mich prompt aus dem Zug geholt und mich zurückgeschickt. Ich durfte nicht. Na, kurz und klein, ich habe diese Arbeit- und Bauernfakultät absolviert in 2 Jahren. Ich hatte entsprechend mehr Vorbildung durch meine Mittelschule als die meisten anderen. Ich brauchte keinen 3-Jahres-Lehrgang zu machen. Nach 2 Jahren hatte ich die Hochschulreife und bin dann nach Halle gegangen, habe in Halle mit dem Chemiestudium begonnen, habe 3 Jahre, 6 Semester in Halle Chemie studiert. Ja, ich muss das ein bisschen abkürzen. Und in Halle habe ich dann, um auf diese speziellen Daten mal zurückgekommen, dann den 17. Juli erlebt. So, und dann habe ich mir hier ein bisschen, was ich habe gerade angefangen, vor einem Jahr mal so etwas wie eine Biografie ein bisschen zu schreiben, also meine Lebensabenteuer mal zu Papier zu bringen. Und dort habe ich in etwa formuliert, 17. Juni 1953. Konfrontation mit einer angespannten politischen Situation. Ich hatte schon 1952 erlebt, dass bei der Verwaltungsreform, die damals in der DDR stattfand, wissen Sie gar nicht, was das ist, da wurden die Länder aufgelöst und es wurden die Bezirke geschaffen. Und zu dieser Bezirkstagswahl in Halle gab es es fand eine Wahl statt und der Bezirkstag wurde gewählt. Und dazu wurden wir als Studenten, wenn sie Mitglied der Partei waren, aber auch andere aktive FDJler und so, wurden zur Hilfe in dieses Wahllokal geschickt. Und wir haben an dem Vorabend der Wahl das Wahlbüro mit aufgebaut, mit Wahlkabinen und alles wunderbar, wie es sich gehört. Und wie ich es aus den Jahren bis 1950 in der britischen Besatzungszone auch kennengelernt hatte. Und wir waren zu dritt. Es war noch ein Kollege aus Hamburg dabei, ich der Holsteiner, und dann war auch einer aus Emden. Waldemar Piebel war aus Emden in Ostfriesland gekommen. Wir 3 studierten dort gemeinsam Chemie. Und am anderen Tag, wie wir morgens dahin kamen, wieder wie die Wahl begann, habe ich gedacht, na, das kann doch wohl alles nicht ganz wahr sein. Von den Wahlkabinen war keine Rede mehr, die waren weg. Da standen nur noch ein paar Tische und lag ein Bleistift drauf. Und dort hätte man das ja dann machen können, wenn man etwas wollte und so. Und dann wurde, die, insbesondere die Studenten wurden dann als Wahlhelfer losgeschickt, um die Leute heranzuholen, damit sie auch ja zur Wahl kamen. Und bei denen, die schon halb tot zu Hause auf dem Sofa lagen, weil sie alt und krank waren, da wurde man mit der fliegenden Wahlurne hingeschickt, damit die an Ort und Stelle ihren Zettel falten konnten und dort hineinstecken. Und so kam dann das der glorreiche Wahlsieg von 99,5% für die Nationale Front des demokratischen Deutschlands zustande. Das war ein fürchterlicher Schock für mich. Und ich habe darüber auch gemeinsam mit meinen anderen beiden Studienfreunden, dem Hamburger und dem Emdener, auf einer SED-Mitgliederversammlung dann einen erheblichen Skandal angefangen. Der Schwörungsstand war beinahe schlecht gegangen, aber es war ein Parteisekretär an der Universität, der uns da raushaute. Der dann schlicht und einfach sagte, das sind unsere Gäste und die sehen das alles noch nicht richtig und die haben das noch ein bisschen zu lernen, wie wir hier die sozialistische Demokratie entwickeln und so in dem Stil. Und so passiert uns eigentlich nichts. Er wurde später Kaderchef im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, dieser Mann. So, ich kriegte so einen Schock schon, wie ich aus der ABF aus Berlin, wo wir internatsmäßig untergebracht waren und eigentlich wie unter einer Glocke lebten, mit Vollverpflegung und so, und dann in Berlin, wo die Versorgungslage besser war, da kriegten wir eigentlich gar nicht mit, was sich in der DDR eigentlich an Lebensstandard und an sonstigen Ereignissen so richtig abspielt. Dieses, wie gesagt, war das für mich eine sehr ernüchternde Geschichte, von der ich eben sprach. Dann gab es einige weitere solche Dinge. Dann starb 1953 ja Josef Stalin. Es wurde die Trauer angeordnet, wo man dachte, dann werden Veranstaltungen statt, bei denen die Welt untergeht. Das war alles für mich wenig erfreulich, muss ich sagen. Aber es änderte nichts an der Tatsache, dass ich in der DDR sah, dass hier ein Staat aufgebaut werden sollte, in dem ganz konsequent antifaschistisch gearbeitet wird. Die Faschisten waren entfernt worden aus den Ämtern, auch wenn das heute oft anders dargestellt wird. Es waren die Grundbesitzer enteignet worden, etwas, was ich für ganz, ganz wesentlich hielt. Denn auf den Gütern, dort hat sich schon in der Weimarer Zeit die Schwarze Reichswehr etabliert und es haben sich die Freikorps gebildet und haben von dort aus alle möglichen Aufstände gegen die Weimarer Republik gestartet und so, was ich alles aus meinen Geschichtsstudien inzwischen wusste. Und diesem Treiben war hier ein für alle Mal ein Ende gesetzt worden. Wir sagten, diesen Kräften, die zweimal die Führungselite gestellt haben für das Heraufbeschwören schlimmer Kriege, die von Deutschland ausgingen, denen ist hier das ökonomische Fundament entzogen worden. Und das war für mich außerordentlich überzeugend. Und alles andere, das, was ich eben an negativer nannte, waren für mich Begleiterscheinungen, die mir nicht passten, aber die ich eigentlich dennoch verhältnismäßig bereitwillig herunterschluckte. Und dann kamen diese unglücklichen Maßnahmen der 1953. Die SED-Führung hatte Angst, was nun eigentlich wohl nach Stalins Tod geschehen würde. Und der Malenkow hatte die Führung in Moskau übernommen. Das war eine ausgebrochen schwache Figur. Und ich denke, in Berlin vermutete man, dass der ganze Sozialismus kippen könnte in der Sowjetunion, infolgedessen auch hier und so weiter. Und es wurde nun in aller Eile beschlossen, dass man einen beschleunigten Aufbau des Sozialismus in der DDR machen wollte. Und das hatte zur Folge, dass plötzlich Preisveränderungen gab. Es wurden Marmeladenpreise erhöht, Brotpreise erhöht. Es wurden die Arbeitsnormen verändert und so. Das wissen Sie alles, was dort an Maßnahmen da war, die dann Anlass waren, damit der Volkszorn sich irgendwann Luft machte am 17. Juni. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass diese Leute, die damals diese Demonstrationen, Streikbewegungen und so weiter gemacht haben, es nicht im Sinn hatte, den gesamten eingeschlagenen Weg in der DDR zu verlassen und das Regime vollständig zu stürzen. Und ihr Zorn richtete sich auf Personen. Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille. Hing am Händel-Denkmal auf dem Marktplatz in Halle. Und dann ging es ja weiter, dann wurden in Halle Geschäfte geplündert. Es wurden also Lebensmittelgeschäfte, die Fensterscheiben wurden eingeschlagen, Geschäfte wurden geplündert. Es wurden auf dem Bahnhof LKWs mit Eisenbahnschienen beladen, rückwärts gegen das Gefängnistor gefahren und die Erna Dorn herausgeholt, von der ich gelernt habe, sie sei eine KZ-Aufseherin gewesen, die verurteilt war zu 13 oder wie viel Jahren. Inzwischen wird es in der offiziellen deutschen Propaganda ganz anders dargestellt. Die sagen, das war eine Unterstellung, das war gar keine KZ-Aufseherin, sondern eine Frau, die geistig gestört war. Und die SED hat das nur so aufgebaut mit dieser Erna Dorn. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht überprüfen, ich bin Chemiker von Beruf. Und ich bin schon der Meinung, dass es stimmt, wenn der George Orwell gesagt hat, wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Wenn Sie verstehen, was damit gemeint ist. George Orwell ist der Autor, der das 1984 geschrieben hat. Und wenn man geschichtliche Situationen darstellt, aus der Sicht derjenigen, die in der Gegenwart die Macht haben, dann sehen sie immer anders aus, als aus der Sicht derjenigen, die früher mal die Macht hatten oder so. Das ist eben so. Wie gesagt, ich habe zur Einschätzung des 17. Juni nach wie vor eine etwas andere Meinung als die heutige. Es waren Elemente des Volksaufstandes da, es wurde aber die ganze Geschichte kräftig geschürt durch den Rieders und durch andere Einflüsse, insbesondere in Berlin. Andererseits verlief die Geschichte unorganisiert. Sie waren vom Westen aus auch nicht in der Lage, das nun wirklich durchzuorganisieren. Denn in Halle habe ich diese schwachsinnigen Geschichten gelesen, gesehen, dass an dem Platz, an dem ich wohnte, meine Studentenbude hatte, der hieß Thälmannplatz, da wurde das Schild Thälmannplatz abgerissen und Riebeckplatz reingeschrieben, weil der früher mal Riebeckplatz hieß. Und andere dieser Demonstranten haben dann das Schild Thälmannplatz an einer anderen Straße, die Wilhelm-Pieck-Straße hieß, abgerissen, Wilhelm-Pieck abgerissen und Thälmann dran genagelt. Und so, es ging also dort schon recht chaotisch zu. 17. Juni, meine Meinung dazu. 3. Oktober 1956. Ja, das war der Aufstand in Ungarn. Wenn ich an 56 denke, denke ich daran, dass ich 1956 in den Semesterferien in Uedersen bei meinen Eltern war, mit einem Interzonenpass ausgestattet. Und dass in dieser Zeit, im Juli, wie ich dort war, das KPD-Verbot erfolgte. Und dass eine Truppe von zwei Polizisten, mein Vater war gleich zu Hause, das war am Nachmittag, bei uns eindrangen und eine Haussuchung hielten, so lange, bis sie die KPD-Mitgliedsbücher meiner Mutter und meines Vaters gefunden haben und die Bücher nahmen. Und mein Vater kam abends sehr spät nach Hause. Das Timing dieser Truppe war hervorragend. Den hatten sie abgefangen, wie er Feierabend im Betrieb hatte, haben ihn gleich mit in die Kreisstadt genommen und dort erstmal 2 Stunden vernommen. Wie gesagt, die KPD war verboten worden und so reagierte die Staatsmacht. Das sind meine Erinnerungen in erster Linie an 1956. Und erst in zweiter Linie denke ich daran, dass da dann auch in Budapest dieser Aufstand losbrach. Ja. Entstalinisierungsvorgänge, habe ich damals gedacht, finden in den Sozialländern oder in den Ostblockländern, wollen wir das Wort sozialistisch vielleicht weglassen, in den Ostblockländern statt, aber sie verlaufen nicht unkompliziert und sie werden oftmals blutig. Und so ist es auch dort gewesen. Und dass der Rákosi, der damals Parteifunktionär, führender Parteifunktionär war, dass der verschwinden musste von der Führung, das entsprach schon ganz und gar meinem Empfinden und meiner Auffassung von der Sache. Aber dass im Ergebnis diese Ablösung von Rakosje wurde ja abgelöst und durch andere ersetzt. Und dann kam dieser sogenannte Volksaufstand. Dann Kommunisten mit den Beinen nach oben an den Laternen hingen in Budapest. Das war nun wieder die andere Seite der Medaille und ist offensichtlich auch nicht zu leugnen. Und als Reaktion darauf waren dann wieder die sowjetischen Panzer da. Also da bist du doch als junger Mann, der eine alternative Gesellschaftsordnung sich wünscht, von einem ständigen Zweifel besessen. Und so muss ich eigentlich diese ganzen Jahre einschätzen als eine Periode des ewigen Zweifelns von meiner Seite. Ich war immer hin und her gerissen zwischen diesen Ereignissen, war aber prinzipiell der Auffassung, dass der eingeschlagene Weg, Enteignung des Großgrundbesitzes, Überführung der Großbetriebe in Volkseigentum und so weiter, dass das der richtige ist. Und das gilt eigentlich auch bis heute. Und dann kam der 13. August 1961. Und er hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Das war der Höhepunkt des Kalten Krieges und die Rollback-Politik von John Foster Dulles, dem damaligen amerikanischen Außenminister, die war natürlich kaum noch zu überbieten. Und die Propagandawirkung, die von Westdeutschland ausging, war ja enorm. Die Hetze gegen die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR, auch, wie gesagt, kaum noch zu übertreffen. Und es entstand eine Psychose im Volke. Es sind ja Tausende, ich weiß nicht, Zehntausende, Hunderttausende nach dem Westen abgewandert, die alle mit offenen Armen aufgenommen wurde. Denn nach der Restauration der kapitalistischen Verhältnisse in Westdeutschland war Hochkonjunktur. Und man brauchte Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte in der Bundesrepublik. Man holte sie aus Jugoslawien und aus Spanien und aus den Türken, aus der Türkei. Dort begann die Einwanderung der Türken. Aber am liebsten nahm man natürlich Deutsche. Und namentlich noch dann, wenn sie auf Staatskosten hier in der DDR ausgebildet worden waren. Ein Studium genossen hatten, das sie keinen Pfennig gekostet hatte. Sie hatten ja alle 180 Mark Stipendium gekriegt. Also das war schon eine schlimme Geschichte. Mit der Massenflucht und mit der Organisation, die dort hinterstand. Und andererseits fand auch eine fürchterliche wirtschaftliche Ausblutung natürlich statt. Ich will Ihnen folgende Geschichte erzählen. Ein Westberliner Arbeitsloser hat noch 10 Pfennig West in der Tasche und mehr nicht. Dann geht er in eine Wechselstube und bekommt dafür 50 Pfennig Ost. Dann geht er über die Straße und kauft sich eine Flasche Bier. Und dann trinkt er die Flasche Bier und nimmt die Flasche mit über die Straße nach West-Berlin und bringt die gegen Pfand zurück. Hier hat er 20 Pfennig Pfand bezahlt, hier hat er 30 Pfennig Pfand bezahlt Ost, dort bekommt er 20 Pfennig West als Pfand zurück. Er geht mit den 20 Pfennig in die Wechselstube, tauscht sie um gegen eine Mark Ost und kauft sich 2 Flaschen Bier. Und reproduziert diesen Vorgang. Am Abend ist er stinkbesoffen und hat die Taschen voller Geld. Das waren die realen Verhältnisse in Berlin, bevor die Mauer gebaut wurde. Und das konnte kein Staat aushalten. Und schon gar nicht die DDR, die praktisch für ganz Deutschland die Reparation an die Sowjetunion geliefert hatte. Und die verpflichtet worden war, auch noch aus der laufenden Produktion ständig Reparationen gegen Sowjetunion zu liefern und so. So konnte es nicht gehen. Und irgendetwas musste sich die Regierung einfallen lassen. Und hinter ihr stand der Warschauer Pakt, die das natürlich auch unterstützt haben. Und ich weiß nicht, wer eigentlich der Spiritus Rector der ganzen Geschichte war. Dann wurden wir also hier eingemauert. Und das war für mich fürchterlich. Ich war ja ganz schlimm betroffen. Man hatte mich von meinen Eltern abgemauert, von meiner Mutter, die schon in den 12 Jahren Nazizeit ganz fürchterlich ausgehalten hatte, weil ihr Mann ständig weg war und so etwas. Das war eine schlimme Geschichte. Einerseits verstand ich, dass etwas gemacht werden musste, andererseits war ich bitter betroffen von dem, was gemacht wurde. Aber auch das ist nicht zu leugnen, es gab einen erheblichen wirtschaftlichen oder nach aus meiner Sicht erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung in diesen Jahren danach, als diese Ausblutung aufhörte. Ich hatte, im März war mein Sohn geboren worden in diesem Jahr. Ich hatte dann irgendwann mal den Kauf eines Autos beantragt. Die 3 Jahre waren rum und ich kriegte im Jahre 1961 meinen Trabanten geliefert. Ich hatte irgendwo einen Kühlschrank bestellt, einen 60-Liter Kühlschrank. Die Bestellung wurde erfüllt. Im Herbst 1961 bekam ich meinen Kühlschrank. Ich hatte irgendwann ein Fernsehgerät bestellt. Das lief ja so in der DDR. Man musste bestellen und warten, bis es kam. Und ich kriegte im Dezember 1961 den Fernseher geliefert. Und meine Frau hatte, die war Zahnärztin, hatte im August 1961 aus dem sogenannten Ärztekontingent, die Regierung musste etwas machen, um die Abwanderung der Ärzte zu stoppen, eine kleine, bescheidene 2,5-Zimmer-Wohnung, wo wir nun endlich mit unserem Sohn einziehen konnten. Vorher lebten wir in ganz erbärmlichen Verhältnissen. Also für mich war das Jahr 1961 in wirtschaftlicher Hinsicht das erfolgreichste meines Lebens. In anderer Hinsicht war ich plötzlich von meinen Eltern abgemauert. Ja, Zweifel. Immer wieder Zweifel an dem, was geschieht und was mit mir geschieht und welchen Anteil ich daran habe. Und dann näherte sich der 21. August 1968. Ich war infolge dieser ganzen Entwicklung, die ich versucht habe, Ihnen zu schildern, natürlich immer drauf und dran zu überlegen, dass man diesen Sozialismus, so wie er sich hier darstellte, in vieler Hinsicht ändern musste. So konnte es nicht gehen. Aber ich hatte andererseits auch verstanden, welche Gegenmaßnahmen am 17. Juni getroffen worden waren, welche Gegenmaßnahmen in Ungarn getroffen worden waren, in Polen war es ja ähnlich und so. Auf die tschechischen Ereignisse setzte ich jetzt ganz große Hoffnung, denn dort war ja die Bewegung nicht gegen die KPC entstanden, wie früher gegen die KP Ungarns oder gegen die aber der Partei in Polen oder sowas von außen her, sondern in der Tschechoslowakei entstand ja die Bewegung auf Veränderung des Systems aus der KPC heraus. Das war ja eine Entwicklung, die in der Partei eingeleitet wurde mit Dubček und so. Und ich setzte ganz große Hoffnung auf das, was dort jetzt wohl geschehen konnte. Und dann kam die Ernüchterung, dann marschierten dort auch die Panzer ein. Heutzutage wird immer behauptet, die NVA wäre beteiligt gewesen. Die DDR war moralisch beteiligt. Sie hat einen Beschluss des Rates der Warschauer Vertragsstaaten mitgetragen und offiziell gesagt, wir, die Warschauer Vertragsstaaten, sind einmarschiert. Ich bin bis heute der Auffassung, es ist nicht ein einziger Soldat der Nationalen Volksarmee auf dem Boden der Tschechoslowakei gewesen. Wenn dort einer gewesen wäre, hätte die Bild-Zeitung oder wer auch immer den längst gefunden und gegen gutes Geld hätte der dann ausgesagt, was er dort getrieben hätte. Aber den haben sie finden können. Und deswegen ist er nie aufgetreten. Nicht ein einziger ist aufgetreten, der in der Tschechoslowakei gewesen wäre. Aber wie gesagt, diese tschechischen Ereignisse waren für mich außerordentlich ernüchternd und von da an habe ich eigentlich gedacht, hier muss etwas Grundsätzliches geschehen und ich trug mich mit dem Gedanken, soll ich die Tür jetzt wirklich hinter mir zuknallen und den Stuhl vor die Tür setzen. Was hätte ich andererseits gewonnen, wenn ich mich damals zum Märtyrer gemacht hätte? Und meine Laufbahn an der Universität wäre zu Ende gewesen, natürlich, wenn ich das gemacht hätte. Darüber musste ich mir klar sein. Aber ich habe hier geschrieben, die realen gesellschaftlichen Verhältnisse im sozialistischen Lager entsprachen in so mancherlei Hinsicht nicht meinen Idealen oder meinen Träumen. Aber was hätte ich erreicht, wenn ich die Tür laut hinter mir zugeknallt hätte? Eine Restauration des kapitalistischen Systems wünschte ich mir auf gar keinen Fall. Meine Distanziertheit richtete sich doch nicht gegen das Gesellschaftsmodell des Sozialismus. Bezog sich nur auf die stalinistischen Cliquen, welche die Macht usurpiert hatten. Seit früher Jugend galten meine politischen Sympathien der Überführung der großen Industriebetriebe in Volkseigentum, der Enteignung der Junker, auf deren Güter die arbeiterfeindlichen Freikorps und die Schwarze Reichswehr in der Weimarer Republik ihre Heimstatt gehabt hatten und aus deren Mitte sich zweimal im 20. Jahrhundert die militärischen Führungsklicken für verbrecherische Kriege rekrutiert hatten. Diese Grundsätze sah ich in der DDR verwirklicht. Deshalb war ich immer für diesen Staat eingetreten. Musste ich deshalb nicht mithelfen, die Unsinnigkeiten und Ungerechtigkeiten in diesem Staat nun zu überwinden? Wenn ich diese Art von Sozialismus schon mit angerichtet hatte, war es dann nicht meine moralische Pflicht und Schuldigkeit, ihn auch wieder zurechtzurücken, ohne das Regime grundsätzlich in Frage zu stellen? Ich sagte mir, dass man mit Passivität gar nichts erreicht. Musste ich nicht eher aktiv sein und wenigstens in meinem kleinen Arbeits- und Lebensbereich versuchen, Einfluss auszuüben und vor allem für meine ursprünglichen Vorstellungen vom Sozialismus einzutreten? Insofern war ich immer ein Aktivist. Ich war niemals ein Mitläufer. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, mich bis 1989 auch entsprechend dieser Devise so zu verhalten. Und er kam dann ja irgendwann, der November 1989. Und folgerichtig musste ich nach dieser Hoffnung, die ich auf Dubček und seine Bewegung gesetzt hatte, jetzt an Gorbatschow glauben. Und das tat ich auch. Und ich habe mich auch als solcher zu erkennen gegeben. Und insbesondere die Studenten in den Parteiversammlungen haben das immer schon hoch gewürdigt, wenn ich in entsprechender Weise aufgetreten bin. Das war also, wir waren der Meinung, die Sowjetunion im eigenen Land galt er ja nicht viel. Und wir haben immer gesagt, also in der Sowjetunion hat die Führung das falsche Volk und in der DDR hat das Volk die falsche Führung. Und mit der Überzeugung habe ich dann auch die Entwicklung erlebt, als dann hier die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren und sowas. Und ich hoffte immer noch auf eine Reform, natürlich der sozialistischen Verhältnisse. Aber was Gorbatschow dann letzten Endes zustande gebracht hat, war ja keine Reform des sowjetischen Sozialismus, sondern dessen sofortige und bedingungslose Liquidierung. Er ist dafür verantwortlich mit seiner Politik und dieser Scharlatanerie, die dort betrieben wurde, dass 15 Jahre später man in Moskau einen Magnaten, einen Multimilliardär, den reichsten Mann der Welt so ungefähr, jetzt verurteilt hat und eingesperrt hat, weil er mit dem Öl oder mit der Energie das ganze Geld verdient hat. Ich frage Sie, was ist das denn für eine Gesellschaftsordnung, die man dort aus der Taufe gehoben hat? Und 1989 hatten die Sowjetbürger alle nichts. Keiner hatte was. Dort herrschte in Anführungsstrichen Kommunismus. Und wie kann eine solche ungeheure soziale Differenzierung eintreten in diesen Jahren? Und die deutsche Presse vergießt Krokodilstränen, wenn dieser Bursche, der sich die Milliarden angeeignet hat, auf Kosten des Volkes heutzutage dann aus irgendeinem anderen Grund von seinen Konkurrenten in der Schloss und Riegel gebracht wird. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Also heute bin ich der Meinung, dass der Gorbatschow alles andere war als ein Wohltäter und einer, der den Sozialismus befördert wollte, sondern ich halte ihn schlicht und einfach für einen gekauften Verräter. Denn er hat in Massen Geld angenommen, er lebt in Saus und Braus, er hat sich mit Orden und Ehrenzeichen überhäufen lassen und so weiter. Und er hat seine Genossen in den anderen Ländern seines Blocks der Siegerjustiz überlassen. Ich habe jetzt gerade gelesen in einem kleinen Büchlein von einem Justus Denkmann, Wahrheit über Gorbatschow in einem Spotless Verlag. Insgesamt muss ich sagen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne den, kennen Sie den Verlag? Ich kenne den nicht, der sitzt wohl in Berlin und ich weiß nicht, was das für ultralinke Radikalinskis da manchmal sind, die dort Bücher schreiben. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur ein einziges aus diesem Verlag gelesen und ich weiß auch nicht, wer Justus von Denkmann ist, aber ein Satz steht da drin. als Gorbatschow 1989 zum 40. Jahrestag der DDR mit dem Flugzeug in Berlin-Schönefeld ankam, dort hat er den Verteidigungsminister, Kessler hieß er wohl, DDR-Verteidigungsminister, beiseite genommen und hat den gefragt, sag mal, Genosse Kessler, wie kommt ihr mit unseren Truppen zurecht? Damit meinte er die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in der DDR. Und er hat geantwortet, gut. Und dann hat er geantwortet, behaltet das bei und wir lassen euch nicht im Stich. Und nichts wurde von ihm und seiner Mannschaft unternommen, als hier die Siegerjustiz dann Gericht hielt über solche Leute. Und darüber, davon können wir ja alle selbst ein Lied mitsingen. Am 9. November, als die Mauer aufging, saß ich zum 86. Geburtstag meines Vaters in Schleswig-Holstein in Uedersen bei ihm in der Stube und wir guckten fern und sahen, was an der Mauer passierte. Und ich hatte Tränen in den Augen, wie ich sah, mit welcher Begeisterung die Massen sich jetzt in Berlin gegenseitig in die Arme schlossen, aus Ost und West. Und bis dahin hatten ja die Menschen in der DDR demonstriert unter der Losung, wir sind das Volk. Und ich muss sagen, ich stand auf ihrer Seite, innerlich, weitgehend stand ich auf ihrer Seite. Und ich war im Ausland gewesen, wie hier das zum Höhepunkt, ich war in Spanien zu einer Vortragsreise zu dieser Zeit. Aber dann, nachdem die Mauer auf war und in Dresden auf Mal alle Leute nicht mehr mit DDR-Fahnen, sondern mit bundesdeutschen Fahnen demonstrierten und die Losung nicht mehr hieß, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk, da wurde ich natürlich ganz skeptisch und von meinem Gerührtsein am 9. November blieb nur wenig übrig. Denn jetzt ging es ja nicht mehr darum, die DDR zu verändern und zu verbessern, so wie ich es gerne gesehen hatte. Jetzt ging es schlicht und einfach darum, sie abzuschaffen. Was anderes konnte ja das mit wir sind ein Volk eigentlich nicht bedeuten. Und es war ja dann auch so gemeint, Kohl hat es ja ausgesprochen. Und so wurde dann das, was 40 Jahre hier gewachsen war, ausgeliefert dem Sieger, dem wirtschaftlichen Sieger, kam dann die Losung hier, kommt die Westmark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das war ja übrigens schon das Motiv, im Wesentlichen das Motiv der gesamten Fluchtbewegung aus der DDR immer gewesen. Natürlich waren einige Leute unberechtigter und unqualifizierterweise hier Druck und Verfolgung ausgesetzt. Und einige hatten enge Verwandte im Westen. Und dass da der Druck da war, das Land zu verlassen und nach Westdeutschland überzusiedeln, kann ich voll verstehen. Aber die meisten derer, die diesem Druck folgten, das war das, was man heute in der offiziellen bundesdeutschen Politik Wirtschaftsflüchtlinge nennt. So wie die aus Afrika oder aus der Türkei oder sonst woher kommen. Sie wollten schlicht und einfach das bessere Leben mit der Westmark. Das war die eine Seite. Was aber noch viel schlimmer war und unerträglich für mich war dann nach der Wende das Verhalten vieler Menschen, die ich bis dahin für meine Freunde und für meine Kumpel gehalten hatte. Die Wendehälse, die sich dann plötzlich auftaten und die immer schon dagegen waren, das ist ja etwas Unvorstellbares. Und wenn ich dann Biografien lese, beispielsweise, dass jemand von dieser Universität im Ausland war, als Regierungsbeauftragter an offiziellen Kommissionen im Ausland über Hochschulwesen und Hochschulfragen verhandelt hat und kommt dann in ein afrikanisches Land und trifft dort eine Gruppe von Studenten, die im Auftrage der FDJ dort Entwicklungshilfe leisten und schreibt dann, diese Leute waren natürlich eilig gründlich überprüft und hatten sich das Vertrauen der DDR-Oberen erworben, sonst hätte man sie nicht ins Ausland gelassen. Und sie waren trotzdem intelligent und taten ihre Aufgaben. Dann finde ich das schlicht und einfach eine unglaubliche Unverfrorenheit. Denn derjenige, der in einer offiziellen Regierungsdelegation in dieses Land gefahren ist, um dort Verhandlungen zu führen, offizielle, Der hat natürlich das Vertrauen der DDR-Oberen gehabt, in einem Maße, wie das diese FDJ-Studenten, die dort mit dem Spaten gearbeitet hatten, ganz gewiss nicht gehabt haben und nicht brauchten. Ich persönlich kam für solche Aufgaben nicht in Frage, denn ich hatte Westverwandtschaft. Dafür gibt es Beispiele, die ich nennen könnte. Damit will ich das Ganze mal beenden. Hab eine Stunde geredet. Tut mir leid.
Das tut bestimmt niemandem leid. Es war erregend, es war aufregend, es war gewinnbringend. Wir haben jetzt noch die Aussprache-Runde. Ich habe daran erinnert, wir wollten noch einmal etwas zur dritten Hochschulreform hören. Ich sehe hier auch schon einen Punkt in der vorbereiteten Manuskript. Aber ich eröffne jetzt die Rednerliste für Rückfragen. Ja, jetzt haben wir erstmal mit Sebastian Leder. Ja, Sebastian Leder.
Bitte. Ja, ich habe eine Frage. Sie sagten, Ihre Mutter hätte während der 12 Jahre Nazi-Herrschaft sehr gelitten, weil Ihr Vater nicht da war. Und Sie stellten das dar, dass es auch sehr traurig gewesen wäre. Frage ich mich, warum haben Sie dann nicht überlebt, auch nach Hause wieder zu gehen, wenn Sie hier schon Chemie studieren? Sie haben zwar gesagt, die DDR, das System finden Sie gut, aber die Familie ist ja trotzdem immer noch was anderes.
Also wie gesagt, ich war, wie ich hierher ging, fest davon überzeugt, diese Spaltung Deutschlands, das ist sowas Absurdes, das kann nicht von Dauer sein. Und für mich war überhaupt keine Frage, wenn ich mit dem Studium fertig bin, ist Deutschland vereinigt. Und dann wird dieser Schwachsinn mit den drei Besatzungen, Pi-Zone, Tri-Zone oder Tetra-Zone, das ist Geschichte. Meine Hoffnung war insbesondere nach einer Note, die Stalin dann in 1953 oder 1952 mal geschickt hatte an die Westmächte, dass es für Deutschland eine Lösung geben würde wie für Österreich. Ein neutrales Deutschland, nicht in der NATO. Und so ähnlich wie das später mit dem österreichischen Staatsvertrag, ich glaube 1956 oder wann, zustande kam, das war meine Hoffnung. Das zog sich hin und zog sich hin und es gab darüber keine Entscheidung. Dann hatte ich studiert. Dann müsste ich jetzt aus meinem Berufsleben erzählen. Dann hatte mich mein Chef für eine Doktorarbeit angeworben. Und ich war der DDR immer dankbar und bin es bis heute. Hier habe ich meinen wunderschönen Beruf, den des Diplomchemikers, studieren dürfen. Und habe hinterher hervorragende Arbeiten machen können. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte den Beruf gefunden, in dem ich auch Erfüllung fand. Und was ich schon als Chemielaborant so gerne gemacht habe und so etwas. Es gab Überlegungen, hin und wieder zurückzugehen, aber an dieser Stelle ist es immer gescheitert. Ich wollte mich nicht einreihen in die, die hier das kostenlose Studium in Empfang genommen haben und dann öde und schnöde, heißt es, alles im Stich lassen und den Weg in den Westen antreten. Das halte ich für unmoralisch.
Ja, das war ja also Katharina Trost.
Ich habe mal eine Frage, haben Sie eigentlich, also in Ihrer Biografie sind irgendwie auch Auslandsaufenthalte, also Redereisen, Redevorträge und so, wohin haben Sie die denn gemacht? Und wenn Sie die nach Westdeutschland gemacht haben, war dann nicht wirklich die Moral hinten angestellt schon fast? Also dass man dann sagt, oh Mensch, ich bin hier doch irgendwie zu Hause.
Naja, also mit Westdeutschland, das kam so gut wie nicht vor. Ne? Das war also in den letzten 2-3 Jahren. Ansonsten, ich bin verhältnismäßig wenig gereist, aber ich bin gereist. Nach der Hochschulreform, wir kommen dann eigentlich auf dieses Thema, nach der Hochschulreform war ja zunächst mal eine Arbeitsrichtung bei uns installiert worden, obligatorisch, mit der auch unter meinem Zutun, bin da nicht unschuldig. Die brach mit dem, was bis 1948 wissenschaftlich bei uns bearbeitet wurde. Und das dauerte ungefähr 10 Jahre, bis Ende der 70er Jahre. Und dann konnten wir, was meinen Fachbereich, meinen Wissenschaftsbereich organische Chemie anbetrifft, durften wir zur Kohlenhydratchemie zurückkehren, die vorher mein Doktorvater betrieben hatte und die in das Konzept der Hochschulreform nicht passte. Aber dann war Folgendes eingetreten. Es gab eine Arbeitsgruppe des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, Comic-Con. Und dort tagte eine Gruppe von Kohlenhydratchemikern aus Moskau, aus Budapest, aus Prag, aus Bratislava, aus Warschau, zum Teil hervorragende, international bekannte Leute dabei, Professor Samoyski aus Warschau, Bogner aus Budapest und so. Und dort fragte man sich, was macht eigentlich die DDR mit der Kohlenhydratchemie? Und es wurde ein deutscher Kollege, der zufällig am gleichen Ort war und bekannt war bei diesen Leuten, darum gebeten, in der DDR mal zu ergründen, warum die DDR keine Kohlenhydratchemie mehr betreibt und warum das hier kaputt gemacht wurde. Und das hat der Professor Philipp, der in Peltelde-Seehof sein Institut hatte, dann auch gemacht in seiner Berichterstattung, der ans Ministerium und ans Akademiepräsidium gerichtet wurde. Und da plötzlich wendete sich das Blatt. Die Sowjetunion lässt anfragen, warum man in der DDR keine Kohlenhydratchemie mehr macht. Nicht die Sowjetunion, sondern die sowjetischen Wissenschaftler. Und von dem Augenblick an durften wir uns wieder in diese Richtung orientieren. Und inzwischen hatte ich hier so viele Möglichkeiten, ich war Sektionsdirektor zu der Zeit, dass ich gesagt habe, wir machen das nur unter der Bedingung, dass man uns in materieller und ideeller Hinsicht dabei auch unterstützt. Und das bedeutet, wir brauchen Verbindungen zu den Zentren der Kohlenhydratchemie im internationalen Maßstab. Und das galt natürlich erstmal für die Länder im sozialistischen Lager. Und dann kriegte ich eine Reise genehmigt nach Amerika zu einem internationalen Kohlenhydratkongress. Dort erfolgte eine Einladung nach Sevilla in Spanien von einem Mann, den ich dort kennenlernte, der zufällig sein Poster stand neben meinem hatte. Ja, und so hat es sich ergeben. Und dann lernte ich eine Reihe von westdeutschen Kollegen kennen, die uns natürlich sehr unterstützt haben. Richard Schmidt aus Konstanz und andere, der Hamburger. Wir fangen mir mal nicht nach meinem Feld, aber kommt gleich wieder. Und da kam es auch zu einer Einladung, zu einer Vortragsreise durch die Bundesrepublik, nach Konstanz, nach Mainz, nach Heidelberg, nach Münster und nach Hamburg. Und das war natürlich der Traum für uns allen. Ich habe dann mit ähnlichen Vorträgen vorher eine Reise durch Tschechoslowakei und durch Polen gemacht. Ich habe immer gesagt, ich muss mal üben, bevor ich in die Bundesrepublik fahre. Und da habe ich dann diese Kollegen näher kennengelernt. Das war ja dann also 10 Jahre nach der Hochschulreform, wie sich manches anfängt wieder zu normalisieren. Ne? Und das war die einzige, die die BRD gemacht hat.
Ja. Vielen Dank. Jetzt möchte ich erstmal Hilde Michael fragen. Denn Ihre Frage, damit Sie nicht wieder ans Ende rutschen. Und dann Daniel Münzner und dann haben wir Lars Tschirschwitz. Ich notiere. Bitte.
Ja, und zwar schließt sich das an das, was Sie gerade gesagt haben, an. Anreise in die BRD. War es dennoch möglich, dass Sie dann auch dort Kontakte knüpfen konnten, die Sie auch in DDR-Regime weiterführen konnten? Wenn ja, unter welchen Bedingungen fand das statt? Fühlten Sie sich in irgendwelche Richtung eingeschränkt?
Oh Gott, ja. Also, ich war bei dieser Reise, von der ich sprach, natürlich in Uedersen bei meinen Eltern. Aber das steht nicht in meinem Reisebericht. Wie Sie sich denken können. Ganz gewiss nicht. Und ansonsten konnte ich mit den westdeutschen Kollegen, die ich schon nannte, entstanden doch solche Verbindungen, dass die wirklich bereit waren, uns in vieler Hinsicht auch zu helfen. Und es kam dann sofort von mir, entweder schon vorher oder hinterher, an diese Kollegen Einladungen. Und es war damals eine Laboratoriumsmethode, nur als Beispiel mal zu zeigen, in Mode gekommen, die Hochdruckflüssigchromatographie. Und in dieser Arbeitsrichtung, die wir jetzt betrieben, brauchte man die, wenn man modern arbeiten wollte. Wir hatten sie aber nicht und wir konnten solche Geräte hier auch nicht kaufen. Und Richard Schmidt aus Konstanz hat ein solches Gerät eingepackt und wie er zum Vortrag nach Rostock kam, hat er die Maschine in seinem Auto mitgeführt. Und er kommt da irgendwie im Thüringer Hof oder wo an die Zollkontrolle und die sehen, dass er da so eine Maschine, so ein Gerät im Auto hat. Und sie laden ihm das natürlich erstmal aus. Und es gibt einen großen Skandal. Und er sagt, ich will das den Kollegen schenken und die brauchen das für ihre Arbeit und so weiter. Es nützte nichts, das Ding wurde erstmal sichergestellt. Dann ist er nach Halle gefahren und hat erst in Halle einen Vortrag gehalten. Und von dort aus hat er mit unseren DDR-Kollegen dann sich mit dem Zoll in Verbindung gesetzt. Und er kriegte dieses Gerät für die Hochdruckflüssigchromatographie wieder ausgehändigt und durfte es mit nach Rostock bringen, musste aber unterschreiben, dass er es mit zurückbringt, dass er es wieder ausführt. Denn er bestand ja keine Einfuhrgenehmigung. Und er ist nach Rostock gekommen, hat seinen Vortrag gehalten, hat uns das Gerät hier vorgeführt, hat gesagt, mit Tränen in den Augen, ich muss es leider wieder mitnehmen, denn wie komme ich sonst wieder über die Grenze? Und so ist es gelaufen. Und mit anderen modernen physikalisch-chemischen Messmethoden, die man in der Naturwissenschaft braucht und die sich in dieser Zeit, also ab 1980, frappierend entwickelten und immer mehr an Bedeutung gewannen, denen wir nicht folgen konnten, da haben uns die Kollegen auch oft beigestanden, wenn wir mal Substanzproben mitgegeben, so ein kleines Röhrchen, eine Kopfweh-Tablettenröhre oder sowas. Und wie oft sind da die Leute über die Grenze gefahren und das mitgenommen und die Spektren haben sie auch hinterher uns geschickt, Hamburger. Da haben die ganze NMR-Spektroskopie haben die eigentlich in Hamburg machen lassen, mehr oder weniger legal.
Daniel?
Ja, ich hätte gleich zwei Fragen loswerden, weil Sie irgendwie zwei sehr interessante Anknüpfungspunkte gerade geliefert haben. Das eine ist, offenbar haben man von westlicher Seite, also die Wissenschaftler dort, ein großes Interesse gehabt, auch die ostdeutsche Wissenschaft zu unterstützen. War das eine Frage, die mir persönlich gesteuert war? Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass von staatsoffizieller Seite man gar nicht so begeistert war, wenn moderne Technologien einfach in den Osten mitgenommen wurden und man letztlich das.
Von westdeutscher Seite?
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da von westdeutscher Seite staatlich keine besondere Begeisterung gab. Die Wissenschaftler im Umgang waren vor allem eine Spielkommunikation. Und die zweite Frage, die noch einen kleinen Schritt zurück, Sie haben vorhin ja berichtet, dass die Geschichte der Kohlenhydratforschung dann plötzlich erst wieder möglich wurde, als man von der westdeutschen Seite antragt. Eine Sache, die für heutige Wissenschaftsverständnis doch fundamental widerspricht, da sagt man, was gerade aktuell ist oder was geforscht werden muss, das muss der Wissenschaftler selbst entscheiden. War das eine Sache, die erst mit der dritten Hochschulreform kam? Oder zu welchem Zeitpunkt hatte sich etabliert, dass sozusagen, so habe ich das bisher verstanden, von staatsoffizieller Seite gesagt wurde, also wir brauchen jetzt das, das muss jetzt nichts geforscht werden. Wir haben zwar eigentlich keine Ahnung, sind zwar keine Chemiker in den oberen Teilgremien, aber entscheiden mal, was jetzt geforscht haben.
Also das war eine Konsequenz der dritten Hochschulreform, dass Einfluss genommen wurde auf die Forschungsthematik an den Instituten. Aber dass von westlicher Seite kein Interesse daran bestand, ich weiß nicht, gucken Sie mal, was ich habe ihn gerade aus dem Internet gezogen, weil ich auf sowas eigentlich ein bisschen vorbereitet war. COCOM aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. COCOM, Coordinating Committee on Multilateral Export Controls. Das war also die, auf der COCOM-Liste stand alles das, was, wo das Embargo bestand, was nicht in die Ostländer gebracht werden durfte. Diese Dinge, von denen ich sprach, gehörten nach meiner Meinung nicht dazu. Und wir wollten sie ja auch nicht importieren. Das, von denen, die hätten ja immer, sag mal, die, wenn sie sich erneuert hatten, hätten sie uns die zweite Garnitur geschenkt. Oder so, das geht ja nicht. Da gab es ja keine Möglichkeit. Nein, also die Restriktion von offizieller westdeutscher Seite bei diesen Dingen waren verhältnismäßig gering. Bei Chemikalien war es schon anders. Ne? Bestimmte Chemikalien durften ja nicht importiert werden. Und natürlich durften elektronische Geräte nicht. Alles das, was in die Computerrichtung ging und so, das, da war ja nichts drin, das wissen Sie ja. Nee, und bei der Hochschulreform, um auch diese Frage zu beantworten, war es ja so. Ich hatte 1900, weiß gar nicht mehr wann, meine Doktorarbeit abgeschlossen, 1961. Hatte, dann war zwei Jahre Oberassistent am Institut für Organische Chemie. Dann gab es verschiedene Kontroversen mit meinem Doktorvater, vielen, vielen anderen Fällen, das ähnlichen Kollegen auch so erging. Ein schwieriger Fall, dennoch habe ich seitdem die Rede an seinem Begräbnis gehalten und war der einzige Freund, den er nach der Wende noch hatte. Ich habe ihn immer besucht, wie er schwer krank war. Aber damals, wie gesagt, da war das nicht so günstig zwischen uns und ich wollte weg dort. Und ich hatte mir schon eine Stelle in der Industrie besorgt. Ich wollte die Universität Rostock verlassen und wurde dann aber von einem Mann, den Sie schon kennengelernt haben, für Gunter Heidorn, der in der Leitung der Universität tätig war, ganz fürchterlich vergattert, wie ich dazu käme. Ich sei Mitglied, gewähltes Mitglied der Universitätsparteileitung. Ich könnte doch nicht einfach hier die Universität verlassen und irgendwo in der Industrie mir eine Stelle suchen. Das ginge ja wohl doch zu weit, ob ich von Parteidisziplin noch nie etwas gehört hätte. Ich musste also meine Bewerbung schnell zurückziehen. Dort habe ich auch gemacht. Aber, und dann ergab sich ganz schnell eine Möglichkeit für mich an der Universität auszuweichen. Das Institut für Agrikulturchemie an der Landwirtschaftlichen Fakultät war nach der Emeritierung des Direktors dort, Professor Nehring, geteilt worden. Und es war ein Institut für Tierernährung und landwirtschaftliche Chemie entstanden. Und dort war die Stelle des Abteilungsleiters für landwirtschaftliche Chemie zu besetzen. Und das war etwas, was mir außerordentlich gut gefiel. Und da bin ich damals dorthin gegangen und habe dort auch meine Habilarbeit gemacht. Und zwar zu Fragen der Eiweißversorgung landwirtschaftlicher Nutztiere, der Eiweißverdauung und der Resorption von Aminosäuren. Also ein ernährungswissenschaftliches Thema eigentlich. Und dann kam die Hochschulreform. Und in der Hochschulreform wurde angeordnet, dass alle diejenigen, die sich an der Universität mit der Ausbildung auf dem Gebiet der Chemie befassen, denn ich hatte die Chemieausbildung für Landwirte zu verantworten, sind ab 1. September in der Sektion Chemie zusammenzufassen. Erbitte Vollzugsmeldung am 1. September 13 Uhr, stand auf dem Schreiben, das die Sektionsdirektoren vom Rektor bekamen. Am 1. September 1968 war ich also wieder Angehöriger der Sektion Chemie mit meiner kleinen Arbeitsgruppe, die ich dort in der landwirtschaftlichen Chemie unterhalten hatte und hatte inzwischen, heute nennt man sowas Einwerbung von Drittmitteln, und hatte inzwischen einen Vertrag vorbereitet mit der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften. Ich wollte nach meiner Habilitation über ein bestimmtes Enzym, welches in den einheimischen Getreidearten, insbesondere in der Gerste vorkommt, weiterarbeiten und wollte dieses Enzym untersuchen und unschädlich machen, denn es setzte die Verdaulichkeit der Gerste im Magen der Schweine um 10% herab. Und das ist ein erheblicher Schaden für die Landwirtschaft, wenn man die Gerste zu 10% mehr umsetzen kann in Schweinefleisch, ist das ein ökonomischer Gewinn. Also das wollte ich eigentlich machen, aber dann kam ein halbes Jahr nach der Hochschulreform dann eine neue Losung aus Berlin von der Regierung und der hieß kompromisslose Konzentration der Forschung. Und da waren wir Chemiker, unabhängig davon, was wir bisher gemacht hatten in Rostock, verdonnert, uns mit der chemischen Industrie, insbesondere mit der Sparte Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel ins Benehmen zu setzen und in deren Auftrag neue Wirkstoffe für diesen Einsatz, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, zu suchen. Und ich musste also das, was ich dort begonnen hatte oder beginnen wollte, sofort einstellen. Es wurde mir also vorgeschrieben, was ich zu machen hatte. Nun war das eine Arbeitsrichtung, die mir im Grunde auch lag. Ich hatte gar nichts dagegen. Und außerdem war ich davon überzeugt, dass eine Konzentration, eine Zusammenfassung von Forschungskapazität für die ökonomische Entwicklung der DDR etwas sehr Wichtiges ist. Die Industrieforschung lag ja in dem Lande mehr oder weniger, da wurde ja nichts gemacht, die lag ja da nieder. Das war ja unwesentlich. Viel zu wenig Leute, viel zu wenig Möglichkeiten, technische Möglichkeiten und so weiter. Und den Dienst, die Universitätsforschung und die Akademieforschung in den Dienst dieser Sache zu stellen, hielt ich für vernünftig. Und da es sehr viele Leute gab, die gegen die Hochschulreform polemisierten, zu denen gehörte ich nicht, konnte ich mich nicht mit denen in eine Reihe stellen und dagegen protestieren. Ich bin also dann brav der Aufforderung gefolgt, der bedingungslosen Konzentration der Forschung zu genügen und habe von dort an Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel gesucht, neue. Bis, wie gesagt, 10 Jahre später aus dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, aus unserer Arbeitsgruppe Kohlenhydrate, die Anregung kam, in Deutschland doch die Naturstoffforschung wieder aufzunehmen. Also insofern hat sich die Hochschulreform schon eingemischt in solche Dinge, ne?
Ja. Jetzt habe ich Lars Tirschwitz und dann Steffen Bockhahn.
Ja, also es ist vielleicht eine klein wenig spielerische Frage, ich will sie trotzdem stellen. Und zwar meinten Sie ja, dass Sie zeitlebens eigentlich von der Idee des Arbeiter- und Bauernstaates so überzeugt waren. Und auch bei diesen sogenannten Wendepunkten immer wieder darauf gekommen haben, dass sich da was erscheint an den Themen, die wir auch selber kritisiert haben. Ja, also mir war jetzt nicht ganz schlüssig, wie Sie diese zu diesen Kritikpunkten an den Gorbatschow kommen konnten. Also ich meine, man mag ja den denken, was man möchte, aber meinen Sie, dass er tatsächlich eine andere Möglichkeit gehabt hätte? Also ich meine, also wo jetzt rückblickend.
Ja, das ist eine Gewissensfrage. Dazu bin ich nicht groß genug. Ich weiß nicht, was man hätte in Moskau machen müssen, um diesen Sozialismus ins richtige Gleis zu bringen. Da habe ich, wie ich jung war, vielleicht leichtfertiger drüber geredet, über sowas. Heutzutage, glaube ich, muss man sagen, das war sehr kompliziert. Wissen Sie, es gab ja mal so ein Grundsatzpapier zwischen SED und SPD zum Streit der Ideologien oder so etwas. Das ist merkwürdigerweise in der ganzen offiziellen deutschen Propaganda nach der Wiedervereinigung ein bisschen hintangerückt worden. Das halte ich für ein ganz wichtiges Papier. Wie das erschienen war, erst nachdem hatte ich die Möglichkeit, mich hier in Parteiversammlungen oder so mal ein bisschen offensiver zu äußern zu solchen Dingen, die notwendig waren. Aber was man nun eigentlich hätte machen müssen, vielleicht wäre es in Prag auch schief gegangen und es wäre auch das ganze System gekippt damals. Das glaube ich, das meine ich eigentlich immer noch, weil das, was jetzt entstanden ist an Gesellschaftsordnung in Deutschland, ist für mich keine Alternative. Das, also wo Leute wie Bankdirektoren, nachdem sie sich 20 Millionen eingeheimst haben, mit 3 Millionen Trinkgeld nach Hause gehen dürfen und so. Und in dieser Gesellschaft hat man sich aufgeregt, dass der Honecker einen Landsitz besaß. Das fand ich unverschämt von dem. Aber ein Landsitz, den jeder mittelmäßige Handwerksmeister in Westdeutschland sich schon immer leisten konnte, das ist alles lachhaft. Nee. Ich weiß ihn wirklich nicht. Ich weiß ihn nicht.
Also, das hatte ich mir gedacht.
Ja, aber vielleicht dürfen wir eines sagen. Wir können von der Geschichte schon verlangen, dass wir ihr ihre offene Zukunft zurückgeben müssen. Als Historiker. Wir müssen sehen, dass es immer Alternativen gab. Da möchte ich mal einmischen an dieser Stelle. Und das ist dann eine Frage letzten Endes der philosophischen Option.
Ja, also ich meine, allein aus Ihrer Biografie heraus kann ich das schon durchaus nachvollziehen, wie Sie denken. Also gar nicht jetzt irgendwie vorausmäßig gesagt, aber wenn man das jetzt mit Anfang und so.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Wort, was Sie gesagt haben. Sie können es verstehen, erklären. Ich möchte jetzt aber überleiten, Steffen Bockhahn. Ich habe auch noch eine Frage.
Ich habe sogar zwei. Die erste dürfte ganz schnell, die erste ganz schnell. Und zwar, für wie wertvoll haben Sie das erachtet, dass hier Studierende an der Universität Rostock eine Ausbildung im Marxismus-Leninismus bekommen hat?
Ja.
Das wäre die eine. Und die zweite ist, dann auch etwas spekulativ, aber vielleicht ein bisschen einfacher zu spekulieren. Für wie bedeutsam haben Sie Ihren Fachbereich oder Ihre Sektion an der Universität Rostock vor 89 gehalten und für wie bedeutsam halten Sie ihn heute, vor allen Dingen auch im internationalen Maßstab?
Also, dass das, was an der Chemie heute machbar ist, jetzt machbar ist an der Universität Rostock, ist sehr viel mehr als das, was unsere Möglichkeiten damals hergaben. Ich hätte einmal solche Arbeitsbedingungen als Wissenschaftler haben mögen, wie sie meine Kollegen, die jetzt an der Chemie tätig sind, jetzt haben. Ein fantastischer Neubau mit einer fantastischen Ausstattung. Alle Geräte und alle Dinge, über die ich vorhin sprach und die uns fehlten, stehen zur Verfügung. Es ist eine leistungsfähige Bibliothek da, es ist eine Vernetzung da zwischen den Bibliotheken. Es ist alles viel, viel leistungsfähiger geworden. Das ist überhaupt keine Frage. Und das gönne ich Ihnen von ganzem Herzen. Und da kommt noch dazu, dass nur das sehr leistungsfähige Katalyseinstitut oder das Leibniz-Institut da ist, wo es ja jetzt offensichtlich einen unaufhaltsamen Aufstieg unter der Leitung von Herrn Weller gibt, der nach meiner Meinung die entsprechenden Industrieunternehmen im Rücken hat. Und selbst ein außerordentlich leistungsfähiger Mann ist, das ist schon imponierend, was da geschieht. Da waren wir mit unserem Schrotthaufen von Chemischen Instituten, mit dem wir hier unser Dasein fristen mussten, natürlich ganz, ganz weit hinten. Was die Ausbildung im Marxismus anbetrifft, ich habe nichts dagegen gehabt. Absolut nichts dagegen, weil ich immer auf dem Standpunkt stand, früher war ja Religionsunterricht auch Pflicht. Und ich sehe den Tag, kommen, wo es wieder so weit ist. Das ist ja nicht mehr fern.
Ich habe mich jetzt noch selbst auf die Rednerliste gesetzt. Wir haben auch noch einen Moment Zeit. Ich weiß, dass auf dem Zettel noch etwas zur dritten Hochschulreform steht. Wir haben sie jetzt partiell besprochen. Aber vielleicht können Sie dazu noch einige Ausführungen machen, weil ich etwas im Irrtum gewandelt bin über den Charakter der dritten Hochschulreform und die Teilergebnisse oder Teilnachrichten, die Sie übermittelt haben, auch noch nicht das Ganze sind. Einiges zur dritten Hochschulreform.
Ich persönlich bin der Meinung, ob sie richtig ist, weiß ich nicht, dass die dritte Hochschulreform zu diesem Zeitpunkt, wo sie durchgeführt wurde, 1968, eigentlich vor dem Hintergrund von drei Fakten oder geschichtlichen Ereignissen so durchgeführt wurde. Natürlich, an erster Stelle will ich das nennen, ging das Bestreben der politischen Führung in der DDR dahin, das Hochschulwesen und die Akademieforschung, wie es formuliert wurde, in den Gesamtbereich des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus zu integrieren. Das heißt also, die Forschungseinrichtungen sollten mit eingesetzt werden, um zur ökonomischen Stärkung der DDR beizutragen, um diese Probleme mit der Industrieforschung zu kompensieren und so weiter. Und es mussten die entsprechenden Hochschulabsolventen bereitgestellt werden, und die in das System passen, die das System stützen. Eliteschulen in Frankreich oder in England bilden auch keine hochqualifizierten Leute aus, die das bestehende System stürzen wollen, sondern sie bilden diejenigen aus, die das bestehende System stützen wollen. Das ist doch ganz klar. Und das war auch hier gemeint. Und deswegen auch die, naja, inzwischen muss ich sagen, vielleicht an manchen Stellen übertriebene Indoktrination, politische und ideologische Indoktrination, die man versucht hat durchzusetzen. Zweitens musste man sich auf die akademische Jugend orientieren. Zu diesem Zeitpunkt 1968, um sie auf innere Probleme zu orientieren, nämlich auf die Veränderung der Situation an den Universitäten, damit sie von außenpolitischen Dingen abgelenkt wurden. Damit sie zum Beispiel nicht so oft darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn Dubček und andere in Prag sich hätten durchsetzen können. Denn das hatte sehr viel Sympathie in der akademischen Jugend, was sich dort anbahnte und entwickelte. Und es hatte ganz wenig Sympathie, dass die Warschauer Vertragsstaaten dort eingemarschiert waren. Und wenn ich die Studentenschaft in der DDR nun lenke auf Probleme, die mit ihrem eigenen Leben unmittelbar zu tun haben, dann lenke ich sie von diesen Dingen ein bisschen ab. Und drittens hatte ja man gerade auch die 68er-Bewegung in Westeuropa und in Westdeutschland ihren Höhepunkt erreicht. Und nach wie vor unter den Talaren der Mief von 1000 Jahren oder der Muff von 1000 Jahren, das wurde abgeschafft von den 68ern. von denen, die die 68er-Bewegung getragen haben, und sie haben da mal meine ganze Sympathie, und sie hatten die auch hier. Auch hier wollte ich den Muff von 1000 Jahren versuchen, unter den Talaten hervorzukramen und zu beseitigen. Deswegen habe ich auch mich für die Hochschulreform eingesetzt. Und hinter diesem Hintergrund, dass also tatsächlich etwas reformbedürftig war an der Universität und dass man der FDJ neuen Lebenshauch einflößen konnte, war mehr oder weniger eine tote Organisation, indem man ihr Aufgaben stellte bei der Umgestaltung des Lebens an der Universität und so weiter, wurde die Geschichte forciert 1968 durchgeführt, sehe ich so. Ein Wort mit dem Mief von 1000 Jahren. Die Überwindung der ordinarien Universitäten, finde ich, war etwas ganz Wichtiges, und in der Bundesrepublik wurde sie überwunden. Und es ging hin der Trend zur Gruppenuniversität. Diese Ordinarien dieser Jahre bei uns, so wie ich sie kennengelernt habe, ich bin Chemiker und kenne die Historiker nicht, da weiß ich nicht, wie das da war. Aber bei uns hatten sie ein enormes Sendungsbewusstsein. Und sie waren der Meinung, dass sie die Gelehrten sind. Und sie reden von meinem Institut. Und in meinem Institut wird das und das gemacht. Und sie waren die Paschas. Und das fand ich eigentlich gar nicht so sehr demokratisch. Und ganz gut, wenn man das beenden kann. Und außerdem bin ich der Meinung, dass eine kollektive Zusammenarbeit, heute sagt man Teamwork, zur Zwecke der Lösung einer wissenschaftlichen Aufgabe etwas sehr Segensreiches ist. Und das wurde offiziell mit der Hochschulreform angestrebt. Ob es erreicht wurde, ist eine andere Frage, müsste man untersuchen. Ich bin der Meinung, es wurde nicht in dem Maße erreicht. Nee. Und eine vernünftige Studienreform war notwendig. Und dazu brauchten wir auch entsprechende Studienpläne, die gemacht wurden. Das ist ja etwas, was ganz und gar uns unterscheidet von dem, was heute so läuft. Heute wird ja viel über Studienplanreform und so weiter geredet. Aber schon von der zweiten Studienreform in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre bis hin, zog sich ja die Geschichte, dass man einen Studienplan hatte, der musste zeitlich erfüllt werden. Nur dann gab es Stipendium. Und heute würde man sagen, die Bemühungen waren darauf gerichtet, die Regelstudienzeit einzuhalten. Ja, selbstverständlich mussten wir die Regelstudienzeit einbehalten. Die Studenten wurden ja alle vom Staat bezahlt. Da kann ich das doch nicht zulassen, dass die 16 und 18 Semester brauchen für ein Studium, welches für 10 Semester konzipiert ist. Da sind sie gefälligst auch in 10 Semestern fertig zu werden. Wie lange muss man sie denn sonst aushalten hinten? Heute, ich weiß nicht, gibt es 18 Semester BAföG? Halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Nein.
Also das sind solche Dinge, die mit der Hochschulreform im Zusammenhang stehen. Das sollte konsequenter betrieben werden. Und dass die Lehrmethoden sich vielleicht ein bisschen ändern mussten, das ist ja alles in den Ansätzen stehen geblieben, dass man mehr Elektronik machen wollte und so. Aber es gab eben auch so eine andererseits so eine lächerliche Überspitzung. Wenn ich wieder mal einen Herrn, den ich nicht namentlich nennen will, der aber 1989 doch plötzlich der große Universitätserneuerer war und seinerseits ein Universitätsstatut und eine Unabhängigkeit und eine Freiheit der Universität hier plädierte in der Aula lautstark, der bei der Hochschulreform 1968 als erster veranlasst hat, dass in einem großen Hörsaal mit über 200 Sitzplätzen alle Sitzplätze nummeriert wurden, laut deutlich groß und deutlich auf jedem Sitzplatz an der Rückenlehne wurde eine Nummer angeschrieben. Und wenn er morgens in den Hörsaal kam, dann konnte er sehen, Platz 230 ist nicht besetzt. Wo ist denn heute Fräulein Meier? Das hat es gegeben, solche Dinge. Und dann sollten Leistungskontrollen mehr oder weniger automatisiert werden. Und derselbe Herr hat die Leistungskontrollen mittels Lochkarteikarten eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob Sie noch wissen, was das ist. So eine Kerblochkarten, Vorläufer der Elektronik mit so einer Zange. Es wurden Zangen für 250 Studenten gekauft. Jeder bekam eine Zange. Und jeder hatte Karteikarten. Und er schrieb Fragen, Alternativfragen, Multiple Choice an die Wandtafel. Und dann musste man die einlochen. Und dann wurden die Karten abgegeben und dann wurden sie zum Rechenzentrum der VVB Schiffbau geschafft und da liefen sie durch den Computer. Und dann kam heraus, es sind 30 Einsen, 50 Zweien, 70 Dreien und ich weiß nicht was. Wunderbar, das Ergebnis war sofort da und er hat sehr viel Arbeitskräfte eingespart. Nur eines hatten sie vergessen bei dem Programm. Sie wussten nicht, wer die Einsen und die Zweien hatte. Das ist kein Witz, das ist eine Tatsache. Das hat sich abgespielt. Nee? Und unsinnige Überspitzung, was nun von offizieller Seite kam, dann hat man versucht, das Chemiestudium von einem 5- auf ein 4-Jahres-Studium zu reduzieren. Wir haben alle protestiert. Einer unserer älteren, seriösen, bürgerlichen Professoren, Professor Schott, hat zu uns Jüngeren gesagt, wenn ihr nach Berlin fahrt, dann sagt, bestellt mal denen im Ministerium schönen Gruß. Ich, Schott, hätte gesagt, so erst zieht man chemische Klugscheißer, aber keine Chemiker, die etwas können. Das 4-Jahres-Studium wurde nach 2 Jahren sang- und klanglos wieder abgeschafft. Und es gab auch Leute, die versuchten, auf der Welle mitzuschwimmen und das Ganze für ihre eigene Karriere zu nutzen. Und welche, die plötzlich 1968, als sie nun wussten, wo die Karre hingeht, ein Parteiabzeichen trugen. Selbiger nämlich, der auch die Lochkarten, das Lochkartensystem erfunden hat. Und die nummerierten Sitzplätze. Und es wurde auch begriffen, wie man seine eigene Arbeitsrichtung, wenn man nur richtig schön lautstark sich bekennen zu den Zielen der Hochschulreform, sein eigenes Institut hochsteigern kann. Und dann, weil man dann Einfluss gewinnt, auch andere Sektionen veranlassen kann, Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, die man für sein Schwerpunktthema einsetzen kann, weil das im Interesse der Entwicklung der Volkswirtschaft liegt. Haben wir alles erlebt und war alles sehr wenig erfreulich. Unverständlich natürlich, wie die 1989 alle Widerstandskämpfer waren. Das muss ich Ihnen sagen. Mir hat 1946 unser Hauswirt, der als SA-Funktionär immer von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg gefahren war, weil er hier NS-Arbeitsrichter war, der hat mir gesagt, als ich mit längeres politisches Gespräch mit ihm hatte und wir verstanden uns ganz gut, sonst Helmut, ich muss dir eines sagen, er hat keinem was getan. Er hat, obwohl er das mit dem Russenmädchen und so weiter bei uns wusste in der Familie, hat uns nicht denunziert. Also das war ein Mann, ein anständiger Mann. Und der hat da zu mir gesagt, weißt du, das Einzige, was mir geblieben ist, und ich bin aus Überzeugung Nationalsozialist geworden, ist der Glaube an die menschliche Unzulänglichkeit. Und an den habe ich so oft gedacht, 1989. Nämlich an Leute mit der menschlichen Unzulänglichkeit genoss.
Das war vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Eine gewisse, sagen wir, Betroffenheit oder Trauer über die menschliche Unzulänglichkeit. Aber ich denke, es ist heute auch deutlich geworden, dass es Auswege daraus gibt. Wenn es darum geht, man solle wagen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, so sind Sie, Herr Christen, ein sehr eindrucksvolles Beispiel für uns. Sie haben eingangs gesagt, es kommt auf die Ehrlichkeit an. Was wir heute gehört haben, war grundehrlich. Das ist meine Überzeugung, mein Eindruck, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, wir beenden damit das Gespräch. Sind Ihnen dankbar für die Geduld, die Sie mit uns hatten, für die Bereitschaft, hierher zu kommen. Es wird dies nicht das letzte Mal sein, sondern Sie werden ein Protokoll bekommen und wir werden dann überlegen, was wir mit diesen, wie ich finde, sehr wertvollen Zeitzeugenberichten später anfangen. Das Seminar ist der Meinung, wir sollten daraus eine Veröffentlichung machen, aber das hat noch viel Zeit. Im Moment ist es nicht eilig. Zunächst einmal ganz herzlicher Dank an Sie für dieses sehr eindrucksvolle, ehrliche und für mich in jeder Weise überzeugende Gespräch. Vielen Dank. Danke.